Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Christian Grasse.
Und mit Christine Watti. Schönen guten Tag.
Stellen Sie sich vor, Sie schalten Ihren Computer an, wollen das Profil Ihres sozialen Netzwerks checken und stellen dann plötzlich fest, es ist gar nicht mehr da. Danach tippen Sie dann wahrscheinlich mit zitternden Fingern die Adresse Ihres Mail-Anbieters ein. Aber auch hier, diese Webseite kann nicht gefunden werden.
Das würde heißen, alles weg. Daten, Mails, Informationen, persönliche Erinnerungen. Und das nur, weil in der Vorstandssitzung irgendeines Unternehmens beschlossen wurde, nö, Dienst XY lohnt nicht mehr, schließen wir einfach. Natürlich, so schnell ginge das alles in echt nicht, aber diese Gedankenspielerei zeigt natürlich eines, nämlich unsere unglaubliche Abhängigkeit von Diensten jeglicher Art.
Und darum geht's heute in Breitband, denn wir werden gehostet. Und was hat das eigentlich für Folgen? Und ist es überhaupt noch möglich, uns von den Diensten völlig unabhängig zu machen? Außerdem fragen wir nach den Entwicklungen im Videostreaming-Bereich, auch so ein dienstabhängiges Netzunterfangen. Und schließlich schauen wir uns zum Schluss der Sendung noch den Kana-Virus an. Der hat nichts kaputt gemacht, sondern wollte eigentlich nur herausfinden, wie viele Rechner es eigentlich im Internet gibt.
Außen herum gibt es natürlich Netzmusik, und für die hat Vivian Perkovic weltweit Talente ausgegraben, die sich im Internet durch das Verschenken von Musik promoten. Der Gesang der Sängerin Lynette Williams zum Beispiel, der wird in Blogs jetzt als Mischung von Nina Simones Jazzvolumen mit der ätherischen Kraft von Feist beschrieben. Wir hören zu Beginn von Breitband heute What Am I Loving For You?
I might die tonight. I might kill my misery. I put up. Ain't nothing left inside of me, but I tried my best, and you took all that I got. You can have the rest, I don't care, take it or not. What am I loving you for? What am I loving you for?
Breitband Topic.
Dauerschnee, Eiseskälte, Finanzkrise, Zypernpleite, all diese schönen Aufregerthemen konnten schnöde von der Neuigkeit an den Rand gedrängt werden, dass der Google Reader eingestellt wird. Krass, unfair, wie bitte? Aber klar, wen interessieren noch Weltgeschehen und Eiszapfen am Fahrrad, wenn man sich von seinem geliebten Feedreader verabschieden muss, der einen ja auch, das am Rande, jahrelang so schön geordnet, eben über Weltgeschehen und Temperaturenlage informiert hat.
Ja, und das Entsetzen über die Einstellung dieses Dienstes hat auch rund 10 Tage nach Bekanntgabe immer noch emotionale Züge. Ich bin wegen der Google-Reader-Sache immer noch sauer auf Google, heißt es in vielen Tweets. Und all das zeigt uns, wie sehr wir sie brauchen, die Netzdienste.
Warum das so ist und wie wir uns da mal locker, sprich unabhängig machen könnten und was vielleicht auch auf politischer Ebene geschehen muss, damit Dienste im Umgang vor allem mit unseren Daten verlässlich bleiben, dazu gleich mehr. Zunächst aber legt Bettina Conradi den Finger richtig tief in die Wunde, indem sie ein ganz normales Leben mit Webdiensten schildert.
Um meine Backups kümmert sich ein Cloud-Dienst ganz automatisch. Meine Fotosammlung liegt mittlerweile auch im Netz bei Flickr und Instagram. Musik? Klar, die habe ich ebenfalls ins Netz ausgelagert. Bis zu 20.000 Songs kann ich bei Google Music ins virtuelle CD-Regal stellen. Kostenlos. Geblockt wird auch bei Posterous. Jobangelegenheiten regle ich über Xing, private Kontakte verwalte ich bei Facebook. Natürlich bin ich auch an der Welt interessiert. Neuigkeiten erreichen mich als RSS-Feed über den Google Reader. So ist alles immer und überall verfügbar, egal wo ich bin. Sehr praktisch. Weniger praktisch? 2 der Dienste sind so gut wie tot. Und ich stehe auf dem Schlauch. Jedenfalls ein bisschen.
Google is doing some serious spring cleaning and Google Reader has found itself in the dustpan.
Am 1. Juli ist es aus mit dem Google Reader. Und schon in einem Monat schließt der Blogdienst Posterous seine Pforten. 2008 online gegangen, wurde er vor knapp einem Jahr von Twitter aufgekauft. Aber nicht, um dessen Spektrum zu erweitern, sondern um ein Konkurrenzprodukt auszuschalten. Kommuniziert wird das jedoch als Bündelung von Energie. Alle Anstrengungen sollen nun zu 100% Twitter gelten, heißt es. Für die Nutzer bedeutet das, rettet die Daten. Bis zur Schließung kann das Material gesichert und zu anderen Diensten wie WordPress oder Squarespace transferiert werden. Mal sehen, wie lange die bleiben.
So Google says no one uses this thing and then the closest thing to it goes down all of a sudden when they say hey, Google Reader is going bye-bye.
Bei Google sind es knapp 4 Jahre. Laut Guardian ist das die durchschnittliche Lebensdauer für einen Dienst des Suchmaschinenriesen. So ist das mit den Online-Diensten. Zuerst füllen sie Lücken, die eigentlich keine waren. Wenn sie dann aber eingestellt werden, offenbaren sie unsere Verletzlichkeit. Bequemlichkeiten werden zu Gewohnheiten, werden zu Notwendigkeiten, werden zu Abhängigkeiten. Ich muss mich wohl also wirklich auf ein Leben als Dauer-Datenmigrantin einstellen.
Bettina Conradi über unser Leben in den Fängen diverser Webdienste hört sich auf irgendeine Art und Weise natürlich auch kuschelig und gemütlich an, aber natürlich auch unheimlich. Bleibt es jetzt so?
Ja, das haben wir Philipp Otto gefragt und ihn dafür vor 2 Tagen in seinem Büro besucht. Er ist Redaktionsleiter von iRights Info und Projektleiter von iRights Cloud. Und unsere erste Frage war, Google Reader wird ja jetzt geschlossen, Posterous ebenfalls, Schnittstellen werden noch immer öfter eingeschränkt, siehe Twitter. Michael Speer schreibt deshalb in der FAZ, das Internet entwickelt sich zurück. Sehen Sie das auch so drastisch?
Ob das Internet sich generell zurückentwickelt, das ist natürlich eine sehr globale Frage, die man nicht nur an solchen Diensten aufhängen kann. Was wir beobachten ist, dass wir zunehmend geschlossene Ökosysteme haben von auch Cloud-Anbietern, aber auch anderen Diensten, wo klar ist, das, was ich bei diesem Dienst machen kann, beispielsweise Facebook, kann ich nur dort machen und kann das nirgendwo anders machen. Das ist ein geschlossenes Ökosystem, wo der Anbieter versucht, seine Kunden zu halten und die Kunden können da nicht raus und die Abhängigkeiten steigen dadurch natürlich.
Im Moment verhalten wir uns ja wirklich so, als würden wir in eine Wohnung einziehen, wenn wir einen Mediendienst nutzen in irgendeiner Form. Wir schleppen da alles hin, wir breiten uns aus, wir hinterlassen alle Daten und wir tun so, als wäre das jetzt für immer so, bis uns dann eben, um im Bild zu bleiben, der Vermieter dann irgendwann rausschmeißt. Werden wir irgendwann lernen, dass es so nicht funktioniert und hat es dann auch wirklich eine andere Medienkompetenz zur Folge, die dann bedeutet, wir verhalten uns auch insgesamt anders?
Je mehr Medienkompetenz da ist, je mehr technisches Verständnis da ist, desto mehr werden wir vom Vermieter zum Eigentümer. tatsächlich auch, dass wir sagen, okay, wir nutzen die Dienste anders, wir wählen anders aus. Wir sind nicht nur davon abhängig, dass man das nimmt, was angeboten wird. Es gibt auch andere Alternativen. Man kann sich Dinge auch selber bauen, man kann auf alternative Anwender ausweichen, man kann offene Systeme nutzen, wo beispielsweise klar ist, dass offene Schnittstellen da sind, dass eine Migration der Daten und Informationen immer möglich ist. Hier darf man aber auch nicht unterschätzen, dass sehr, sehr viele Leute diese Kompetenz aktuell nicht haben. Deswegen haben wir hier immer ein Gap zwischen diesen Möglichkeiten. Und die Leute werden autonomer, die Leute werden selbstbewusster, aber das ist ein langer Weg und keineswegs die ganz große Entwicklung, die jetzt alle betrifft.
Bei Cloud-Diensten ist es ja so, dass wir eigentlich nichts mehr besitzen. Es gibt sogar schon einige Leute im Netz, die im Musikbereich dem MP3 hinterher weinen. Wie schön es doch ist, eine eigene MP3-Sammlung auf der Festplatte zu haben. Und jetzt streamen wir Musik, haben nicht mal mehr eine Datei, die wir besitzen. Glauben Sie, dass das grundsätzlich so ein trojanisches Pferd für eine andere Mentalität sein könnte, was Besitz angeht?
Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall mit einem ganz starken Paradigmenwechsel zu tun. Früher besaßen wir etwas, sei es jetzt analog oder digital. Wir hatten es bei uns und heute, im Gegensatz dazu, erwerben wir eine Nutzungsberechtigung, eine Lizenz um einen Service, um eine bestimmte Datei für eine bestimmte Zeit unter den und den Konditionen nutzen zu dürfen. Das ist was komplett anderes und wird auch dieses ganze Konzept von dem geistigen Eigentum oder wie dort Besitzverhältnisse und Eigentumsverhältnisse konstruiert sind, auf den Kopf stellen. Also das ist ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel und wirft diese Frage von Besitz auf und die Frage von Zugangsberechtigung, beziehungsweise wer hat wann Zugang, wer hat wann keinen Zugang und was passiert, wenn ich einmal Zugang hatte, aber der Anbieter plötzlich entscheidet, ich darf jetzt keinen Zugang mehr haben und mir mein E-Book von meinem iPad löscht. Das ist eine ganz schlechte Idee und das ist komplett ungeregelt, was der Nutzer denn dann für Möglichkeiten hat. Deswegen werden wir hier neue Regelungen, neue Formen des Umgangs mit diesen Dateien, mit dem Zugriff auf Dateien entwickeln müssen. Ganz große rechtliche und gesellschaftliche Herausforderungen.
Aber ist dieses Gefühl nicht auch falsch, dass wir dann denken, so jetzt haben wir das richtig gemacht und unsere Daten verteilt, denn am Ende liegen sie wieder auf einem Server von einem Unternehmen, also haben wir gar keinen Fortschritt erreicht sozusagen in der Verteilung und Platzierung unserer Daten, sondern haben den gleichen Effekt, den wir jetzt auch schon haben. Wir hängen bei einem Unternehmen fest.
Da sprechen Sie ein wichtiges Problem an. Ganz oft ist unklar, wo die Daten liegen. Das ist dem Endverbraucher nicht ersichtlich. Auch die Unternehmen mauern ganz oft, wo stehen die Datenzentren, in welchem Land beispielsweise oder welches Rechtssystem gilt da etc. Das ist völlig unklar. Auch welche Möglichkeiten haben denn Verbraucher, wenn ihre Daten verloren gehen? Auch hier sind sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Deswegen kann man am Ende des Tages nicht bei allen Diensten sagen, okay, das ist jetzt komplett getrennt. Ja, es ist möglich, dass die in einem und demselben oder in verschiedenen Datenzentren liegen. Da ist natürlich jetzt die Frage, was muss getan werden, damit das anders ist? Muss hier beispielsweise eine Kennzeichnungspflicht her? Müssen die Anbieter sagen, wo liegen die Daten? Welches Rechtsregime gilt hier etc.? Deswegen muss, glaube ich, hier auch Politik nochmal stärker auf die Anbieter zugehen, um hier klare Regeln aufzustellen. Da diese Daten, das ist nicht nur irgendwas, sondern das ist unser digitales Gedächtnis und Teil unseres digitalen Lebens und das ist elementar wichtig.
Aber ist es realistisch, diese Forderung nach dem politischen Eingreifen zu stellen und beziehungsweise wird das nicht wieder viel zu spät kommen? Ich meine, über was man gerade redet, sind Chatrooms für Minderjährige beispielsweise. Also man ist an einer ganz anderen Stelle. Diesen wirklich technischen Aspekt der Datenverteilung, der ist wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte gefühlt entfernt von irgendwelchem politischen Eingreifen, dass da was reguliert wird.
Wenn Millionen von Menschen den gleichen Dienst nutzen, dann wird das zur kritischen Infrastruktur für kollektives Wissen, für behördliches Wissen, für staatliches Wissen, aber auch für privates Wissen und Informationen. Und wenn man sagt, das ist kritische Infrastruktur, dann muss man entsprechend auch darauf reagieren und sagen, okay, wenn hier kritische Infrastruktur besteht, dann kann es nicht sein, dass nur ein privates Unternehmen darüber entscheidet, was damit passiert. Deswegen muss hier der Staat durch Regulierungsbehörden, möglicherweise durch neue Vorschriften, möglicherweise aber auch durch eine Selbstverpflichtung zusammen mit den Unternehmen gewisse Transparenz und Klarheitsregeln aufstellen, damit genau hier eine Verbesserung erreicht wird. Deswegen ist der Ruf nicht der nach strengen neuen Gesetzen, aber nach einer klaren Zusammenarbeit und nach einer klaren Veränderung der Situation, weil aktuell ist es kaum möglich, dass man als Verbraucher, Verbraucherorganisation hier eingreifen kann. es ist wahnsinnig schwierig und deswegen ist das eine hochpolitische Frage, der sich auch die Regierung annehmen muss.
Warum ist das nicht schon längst so? Wie erklären Sie sich das? Ich meine, man spricht vom Stromnetz, vom Wassernetz, von Straßennetzen als kritische Infrastruktur einer Gesellschaft. Warum ist das Internet, was ja alles verbindet, das Internet ist überall. Ich glaube, Eric Schmidt hat auch mal gesagt bei einer Google-Konferenz, das Internet ist wie Elektrizität. Man sieht es eigentlich nicht mehr, es ist einfach da, es ist vorausgesetzt. Warum ist die Politik nicht an diesem Punkt angekommen, das so zu erkennen, zu akzeptieren und auch dementsprechend zu handeln?
In der Politik ist es noch nicht angekommen, das Thema, weil sehr viele das Internet oder das, was in dem Internet passiert, immer noch so ein Stück weit als Biotop betrachten. Das ist irgendwas Komisches, mit dem die jungen Leute irgendwas machen. Okay, Unternehmen machen auch noch irgendwas damit, aber die größere Gefahr sind dann Hackerangriffe etc. Heißt, es wird an ganz, ganz vielen Stellen noch nicht ernst genommen. Es sind tatsächlich bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch die Minderheit der Abgeordneten, die sagen, das Internet ist so wichtig, das, was dort passiert, ist so wichtig, dass das ganz oben auf die Agenda muss, weil es eben alle gesellschaftlichen Bereiche, alle ökonomischen Bereiche etc. betrifft. Diese Erkenntnis ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, immer noch nicht durchgedrungen bei allen Abgeordneten. Ich kann nur dringend raten, dass das sehr, sehr schnell passiert.
Sagt Philipp Otto, Projektleiter von iRights Cloud. Das Gespräch können Sie übrigens auch in ganzer Länge, wir haben noch viel mehr mit ihm besprochen, nachhören bzw. überhaupt hören auf breitband.deradio.de.
Tja, und eine Lösung wäre natürlich in all diesen ganzen Hosting- und Abhängigkeitsfragen, dass wir unseren Kram, also unser digitales Selbst, unsere Daten, unsere persönlichen Erinnerungen etc. selbst hosten. Und das haben wir auch mal getestet. Gleich werden wir erfahren, wie sich jeder eine eigene Datenwolke erzeugen kann. Vorher aber gibt's noch Musik und zwar von Kari Mateen. Er ist Produzent in Philadelphia und macht schon seit er 19 Jahre alt ist, zum Beispiel für die Hip-Hop-Band The Roots Kompositionen. Wir hören sein Stück Full Moon featuring STS. Every time I see her face, I just fall in love. Every time I get a taste, I can't get enough. Soon, she gon' have me in a dark room. Have her singing to a full moon. Every time I see her face,
on a dream, that's what I mean. Take my hand, I got a plan, so walk this land with me. Every time I see her face, I just fall in love. Every time I get a taste, I can't get enough. So she gon' have me in a dark room. Have her singing to a full moon. All the things I'm asking, waiting isn't masking my love for you. Everything is what it seems. Me and you work as a team, that's what I need. Take my hand, I got a plan, so walk this land.
She said her homies call her because her mama named her Virginia, and Virginia is for lovers. That's something you must remember before you even try to enter. So nigga, what's your agenda? Told her I ain't make no plans. What you trying to get into? Just as sweet as she wanna be, I told her she's gonna be my next tattoo. Or is that too taboo? I live in 215, she from the 212. I swear you make these other bitches look like 215. She said that's so untrue. Well, you don't, but you do. Hell, don't know no other way to say you do what you do. Well, I think that we should get together, see what life do. Tell, we've been together ever since, and that was like 2 or 3 or 4 months ago. Ain't nowhere I wanna go. You might think I'm frontin', don't think that I'm out here huntin'. No, don't compare me to Elmer Fudd. Girl, you got the look of love to tell the truth. I'm also into Pepe Le Pew. That's why I'm thinking with you.
Every time I see her face, I just fall in love.
Zachary Martin mit Full Moon. Der US-Amerikaner ist ein wahrer Multi-Instrumentalist. Er spielt Cello, Bass, Schlagzeug, Keyboard und würde wahrscheinlich auf jedem Instrument, das man ihm hinstellt, versuchen, Musik zu machen. Vor einem Jahr hat er sein Debütalbum zum freien Download im Netz veröffentlicht und schon damals hatte er versprochen, da kommt noch mehr. Und die eben gehörte Single löst dieses Versprechen ein. Download-Links wie immer bei uns auf breitband.deradio.de.
Dort können Sie dann auch die einzelnen Stücke Breitband runterladen und dann vielleicht in Ihrer eigenen Wolke ablegen, in der eigenen Cloud, völlig unabhängig von irgendwelchen Diensten, mit Sitz in den USA zum Beispiel. Aber geht das und wo und wie geht das? Unser Autor Henrik Moltke versucht seit Mai 2004, dem Monat, in dem er sich bei Gmail angemeldet hat, sein digitales Ich freier zu machen.
Google könnte theoretisch 9 Jahre meines Lebens so schnell wie das Blinken einer LED im Datencenter löschen. Dann wäre viel Arbeit und viele mehr oder weniger intime Inhalte weg, aber mein Vertrauen und damit das von Millionen anderer Kunden zerstört. Was natürlich eine Katastrophe für Googles Geschäftsmodell wäre. Wir sind in diesem Sinn gegenseitig abhängig. Eben Moglen, Vorsitzender des New Yorker Software Freedom Centers, traf bereits in 2010 einen Nerv, weil er mit Humor beschrieb, wieso das Geschäft, das ich als Cloud-Abhängiger und besonders als Facebook-Nutzer bekomme, eigentlich ein schlechtes ist.
Mr. Zuckerberg has done more harm to the human race than anybody else his age.
Herr Zuckerberg hat der Menschheit mehr Schaden zugefügt als jeder andere in seinem Alter. Das ist ihm mit einem bemerkenswert schlechten Deal gelungen. Ich werde Ihnen kostenloses Webhosting geben und Sie erhalten ein kostenloses Spionagetool. Und es funktioniert. Das ist der traurige Teil. Es funktioniert.
In diesem Gespräch über Freiheit in der Wolke schlug Moglen eine einfache Lösung vor. Die Freedom Box, ein dezentraler Miniaturserver, der in die Wand gesteckt wird und sich mit dem Netz verbindet.
Und wenn Sie Ihren Server nach Neuseeland oder den Nordpol mitnehmen möchten, dann kaufen Sie sich ein Flugticket und stecken es in die Tasche. Nehmen Sie es mit. Lassen Sie es hinter sich.
Mit der Freedom Box könnte man autonome Netzwerke erzeugen, ohne die zunehmende Kontrolle von Regierungen und Unternehmen. 4 Studenten im Publikum beschlossen, Moglens Idee zu realisieren.
I'm Dan.
I'm Max.
I'm Ilya.
I'm Rafi.
Diaspora is going to be an open source, distributed, privacy-aware social network.
Ein dezentrales soziales Netzwerk, frei wie freie Software, wo jeder seine Daten nach eigenen Vorstellungen hosten kann. Sie nannten das Projekt Diaspora. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Nach einer Rekordkampagne bei dem Crowdfunding-Dienst Kickstarter konnten die extrem hohen Erwartungen nicht erfüllt werden. Das Netzwerk wurde zwar technisch besser, das Interesse verblasste jedoch. Die Tragödie rund um Diaspora bekam ihren Höhepunkt, als Ilya Sitomirski, der jüngste der 4 Entwickler, im November 2011 Selbstmord begann. Ich wollte auch eine Alternative zu Facebook, aber bei Diaspora vermisste ich einfach die bunte Kakophonie von mehr oder weniger fremden Freunden. Stattdessen herrschte bei Diaspora leider oft Langeweile. Mein nächster Versuch, auf in die freie Wolke, zu OwnCloud. Der autonome Cloud-Speicherdienst wurde von Frank Karliczek entwickelt und durch die mangelnde Freiheit bei Cloud-Diensten inspiriert. Um OwnCloud nutzen zu können, musste ich zuerst eine Installationsdatei auf meinen Server kopieren. Das wäre für die meisten Nutzer sicherlich schon zu viel des Guten. Für mich bedeutete es, eine Reihe von E-Mails durchzusuchen, danke Gmail, um die Daten für meinen FTP-Zugang zu finden. Von dort aus war es wunderbar einfach. Boom, meine eigene Cloud. Kurz darauf fiel ich aber wieder aus der Wolke. Ich konnte weder von der Desktop-App oder direkt vom Mac auf OwnCloud zugreifen. So ging es erstmal mit der begrenzten eigenen Cloud durchs Webinterface weiter, was durchaus sauber und gut gemacht ist. Meine Einschätzung. Obwohl OwnCloud einen raffinierten Dienst bietet und zumindest eine Illusion von Kontrolle an die Nutzer zurückgibt, fehlt leider viel. Vor allem für jemanden, für den Freiheit nicht höchste Priorität hat. Im Vergleich zu dedizierten Diensten wie SoundCloud für Audio oder Google Drive für Dokumente und Dateien ist OwnCloud zwar charmant, spielt aber noch lange nicht in der gleichen Liga. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, meinem Provider mehr als Google zu vertrauen. Wenn aus irgendeinem Grund Sicherheitsbehörden Zugriff forderten, würden Sie den wahrscheinlich genauso einfach kriegen. Das wäre natürlich anders, wenn ich eine Freedom Box hätte. Aber das Projekt, wie leider viele andere idealistische Unternehmen, ist noch sehr weit vom Verbraucher entfernt. So wie bei Diaspora bleibt OwnCloud eine Option für Semi- oder Voll-Nerds und diejenigen, die den Preis der Bequemlichkeit für Freiheit und Kontrolle bezahlen möchten. Was mich betrifft, bin ich zurück in meinem unfreien Cloud-Dasein, aber werde die nächsten Monate meine Wolke wässern und pflegen und vielleicht einmal richtig einziehen.
Henrik Moltke über ein unabhängiges, freies Leben im Netz, das gar nicht so einfach zu leben ist, wie wir gerade gehört haben.
Unsere nächste Netzmusik, die ist etwas geheimnisvoll, wie ich ja finde, wie auch Henrik Moltkes Schilderung so ein bisschen klang. Jetzt aber zur Netzmusik. Es wird gemunkelt, dass Mayer Hawthorne, ein Soul-Nachwuchssänger aus Detroit, und der Rapper Jake One dahinter stecken. Bestätigt ist das allerdings nicht. Fest steht aber, die gratis Soul-Funk-EP beherbergt 3 Tracks und die machen unsere Verschneidung Ostertage etwas angenehmer. Track 1 Tuxedo, Do It. Ooh, I got a new one for you. I like the way that sounds. I'm about to do it for you. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Und für die Medien und Meinungen ist unser Kollege Tim Wiese ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo Christine.
Wir fangen an mit einem Wirtschaftsthema. Während in Zypern die Menschen um ihre Euro fürchten, glänzen wahrscheinlich die Augen von Besitzern von Bitcoins, denn es gibt da einen neuen Rekord zu vermelden.
So kann man das wohl sagen. Vielleicht vorneweg zur Erklärung. Bitcoins, das ist eine virtuelle Währung, die im Netz entstanden ist. Hier in der Sendung haben wir ja auch schon öfter darüber berichtet. Bei einigen Internetdiensten und Online-Händlern kann man mit Bitcoins bezahlen. Die Idee zur Internetwährung hatte ein gewisser Satoshi Nakamoto. Er wollte Bezahlen im Netz möglich machen, ohne dass Dritte mitkassieren. Das Ganze funktioniert daher auch Open Source. Eine Zentralbank, die das Geld verwaltet, die gibt es nicht. Bitcoins lassen sich in andere Währungen tauschen. Und hier kommen wir jetzt zu den glänzenden Augen. Denn diese Woche gibt es ein Bitcoin-Allzeithoch zu vermelden. An der Bitcoin-Börse MTGOX wurde ein Bitcoin mit über 90 Dollar gehandelt. Das ist besonders krass, wenn man überlegt, dass ein Bitcoin vor einigen Jahren nur wenige Cent gekostet hat. Als Grund für die aktuelle Kursexplosion sehen einige die Euro-Krise, da die Bitcoin-Menge auch begrenzt ist. Das heißt nicht mehr als 21 Millionen in Umlauf gebracht werden sollen, gilt die Währung auch als inflationssicher. Im Weißblock wird übrigens berichtet, dass ein Unternehmer jetzt einen ersten Bitcoin-Geldautomaten auf Zypern aufstellen möchte.
Und ich habe jetzt noch kurz geguckt, ob deine Augen eigentlich auch glänzen. Hast du Bitcoins, Tim Wiese?
Leider nicht, bei mir glänzt nur mein Haar.
Um Geld geht es auch bei der nächsten Meldung. Da können wir uns auch an einer Behauptung abarbeiten und die lautet: Mit Nachrichten kann man im Netz kein Geld verdienen.
Ja, das dürfte der Engländer Nick Deloiso ganz anders sehen. Er hat in dieser Woche seine Firma Samly mal eben für 30 Millionen Dollar an Yahoo verkauft. Das ist schon mal wow, aber hohe Summen für Startups hat man ja öfter schon gelesen. Das Besondere, Nick ist gerade mal 17. Samly ist eine App, die Nachrichtentexte so verkürzt, dass sie auf dem Bildschirm des iPhone passen. Den großen Deal mit Yahoo nimmt Nick Deloiso gelassen, denn Geld sei ihm ja eigentlich gar nicht so wichtig, wie er in einem Videointerview mit der Agentur AFP erklärt.
Wenn ich das wegen des Geldes gemacht hätte, wäre es sicher ganz anders ausgegangen. Es hätte wohl nicht funktioniert, denn das wäre die falsche Einstellung. Es hat 5 Jahre gedauert, hierher zu kommen. Das ist schon eine lange Zeit.
Jetzt kommen aber Leute um die Ecke, die sagen, Moment, die Technologie ist gar nicht vom kleinen Nick. Zum Beispiel ein Professor der Cornell University bloggt, dass die Kerntechnologie vom Forschungsinstitut SRI International stamme. Merkwürdig ist auch, dass Yahoo die App Samly gleich mal einstellt. Deshalb wird gerätselt, was das Unternehmen eigentlich überhaupt zu dem Geschäft bewogen hat.
Von diesem phänomenalen Deal kommen wir noch zu einem Netzphänomen aus dieser Woche. Auf Facebook tauschen gerade einige ihre Profilbilder gegen Gleichheitszeichen aus, also zwei Querstriche auf rotem Hintergrund. Dahinter steckt was?
Ja, das Phänomen kommt aus den USA. Homo- und Heterosexuelle demonstrieren so im Netz für die Gleichstellung bei der Homo-Ehe. Das oberste Gericht in den USA beschäftigt sich nämlich seit dieser Woche damit, ob die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare ein Bürgerrecht ist. Hinter der Kampagne mit dem Gleichheitszeichen steckt die Bürgerrechtsorganisation Human Rights Campaign. Aber auch hier in Deutschland ist das Gleichheitszeichen in vielen Facebook-Profilen angekommen. Unabhängig von der sexuellen Orientierung wollen viele ein Zeichen setzen. Mittlerweile gibt es auch schon ganz witzige Abwandlungen des Symbols. Zum Beispiel die beiden alten Männer aus der Muppet Show, die vor dem Gleichheitszeichen sich zur Homo-Ehe bekennen.
Frage bleibt natürlich immer, ob man wirklich damit eine große Welle anregt, weil man dieses Gleichheitszeichen dann natürlich vor allem seinem eigenen Freundeskreis präsentiert und die ja meistens eh schon wissen, wofür oder wogegen man so steht im Leben.
Das stimmt, aber manchmal sieht man ja auch, was andere gepostet haben und wenn dann auf einmal so ein Gleichheitszeichen auftaucht, außerdem sieht man, dass möglicherweise mehr Menschen dahinter stecken, als manche Politiker wahrhaben wollen.
Sagt Tim Wiese, der uns die Medien und Meinungen in dieser Woche mitgebracht hat. Alle Links und alle Infos auch auf breitband.deradio.de. Dankeschön, Tim. Jetzt kommt Musik. Hier ist sie, die Musik.
My teardrop hits the ground, then it all comes pouring down.
Platte Wire mit Teardrop. Die Sängerin ist den Weg unzähliger Sängerinnen gegangen. So wie sie haben viele erst in der Kirche gesungen, dann auf jeden Fall im Background-Chor und irgendwann dann kam ein Solo-Debütalbum. Die ghanaisch-britische Sängerin ist jetzt bei Warner unter Vertrag und verschenkt aber immer noch im Netz Songs. Gratis natürlich.
Breitband Besprechung.
Falls Sie uns gerade per Livestream im Internet hören, dann empfangen Sie pro Sekunde einen Datenstrom von bis zu 128 Kilobit. Würden wir ein Live-HD-Video zu Ihnen senden, dann wäre das locker das 20-fache an Daten. Das heißt, je mehr Informationen bei Ihnen ankommen, desto höher ist natürlich auch die Datenlast auf das Netz. Und die steigt immens an. Warum natürlich? Weil Videos im Internet immer beliebter werden.
Ja, allein bei YouTube werden jeden Monat 4 Milliarden Stunden Videomaterial angesehen. Und der Video-Streaming-Markt, der befindet sich ja gerade erst am Anfang. Die Belastung für Server und auch die Wartezeiten für Zuschauer, die könnten also bald steigen. Und genau das will BitTorrent Live ändern. Mit der neuen Technik soll das Publikum Teil des Streaming-Netzwerks werden. Die Datenlast wird also auf alle Zuschauer verteilt. BitTorrent-Erfinder Bram Cohen will mit seinem neuen Dienst das Livestreaming revolutionieren. Sein Ziel ist es, das Fernsehen zu töten, sagt er provokant, zumindest was den Verbreitungsweg angeht.
Und über Herausforderungen und Möglichkeiten von Videostreams im Netz haben wir vor der Sendung mit Alexander McWilliam gesprochen. Er hat das Videostreaming-Angebot der Berliner Philharmonie mitentwickelt, die Digital Concert Hall. Zuerst wollten wir von ihm wissen, ob er in dem Peer-to-Peer-Verfahren rund um BitTorrent Live auch eine Art der Revolution sieht.
Keine Technologie von sich alleine bewirkt eine Veränderung. Es ist die Frage, was man mit dieser Technologie machen kann. Bei dem Thema Fernsehen versus Internet finde ich es viel spannender, was passiert mit den Inhalten, was macht der gemeine Nutzer damit, was möchte er. Und der Nutzer möchte eigentlich einfach alles und immer haben zu jeder Zeit. Und wie das jetzt über die Leitung übermittelt wird, ist für ihn eigentlich völlig zweitrangig. Es muss einfach zuverlässig sein.
Sie haben schon seit 2008 die Digital Concert Hall der Berliner Philharmonie mitentwickelt. Dort werden Konzerte ins Netz gestreamt und damit auch um die ganze Welt, wenn man so will. Vielleicht können Sie mal erklären, wie funktioniert das eigentlich grundsätzlich, dieses Video-Streaming, was Sie konkret anbieten?
Wir müssen dabei unterscheiden zwischen den Live-Übertragungen, die wir machen, und die Inhalte, die hinterher als Video-on-Demand abrufbar sind, weil die werden technisch beide sehr unterschiedlich zur Verfügung gestellt. Bei der Live-Übertragung speisen wir das Signal zu einem Content Delivery Network, heißt das. Das ist ein kommerzieller Anbieter, der dafür sorgt, dass solche Livestreams auch mit hohen Zuschauerzahlen zuverlässig um die Welt verteilt werden kann. In unserem Fall, also die Digital Concert Hall ist nicht vergleichbar mit einem Live-Fußballspiel oder dem Super Bowl oder sowas. Deshalb sind wir da vergleichsweise klein und stoßen da überhaupt nicht an irgendwelche Kapazitätsgrenzen. Die Herausforderung ist eine andere, nämlich dafür zu sorgen, dass das Live-Signal bis nach Neuseeland und nach Sao Paulo zuverlässig und stabil und gleichmäßig und in HD-Qualität ankommt. Das ist die Herausforderung.
Diese eventuelle Überbelastung der Server bzw. dieser ganzen Infrastruktur, die wir gerade schon angesprochen haben, die soll ja eventuell erleichtert werden durch BitTorrent Live. Mit der Technik wird dann jeder Zuschauer Teil dieses Streaming-Netzwerkes. Das heißt, diese üblichen Streaming-Probleme, je mehr Zuschauer, desto größer die Belastung der Server, wäre dann geheilt quasi. Was halten Sie von dieser Idee?
Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es sehr wenige Beispiele, vielleicht sogar gar keine Beispiele, die das wirklich bewiesen haben. Ich würde erwarten, dass Firmen wie YouTube oder Netflix in den USA beispielsweise, die vielleicht die größten Traffic-Verursacher der Welt sind, dass die als allererstes auf so eine Technologie anspringen würden, aber sie tun es, zumindest noch nicht. So Peer-to-Peer-Techniken verlagern ja letztendlich eigentlich nur den Traffic weg von dem Absender und hin zu dem End-User und die User sollen das dann quasi unter sich austauschen. Also wenn das Netz als Ganzes tatsächlich vor dem Kollaps stünde, dann würde das durch Peer-to-Peer auch nicht abgewendet werden, sondern wie gesagt, hier wird Traffic einfach nur verschoben.
Und glauben Sie denn trotzdem, dass diese Technologie eine Zukunft haben könnte, wenn man sich mal anschaut, so es gibt so die Gerüchteküche, die brodelt wieder, dass zum Beispiel Spotify jetzt eventuell auch Videostreaming anbieten will, Netflix wird früher oder später werden diese ganzen beliebten Portale auch nach Europa und nach Deutschland kommen, sprich Videostreaming Streaming und überhaupt Videoinhalte werden immer populärer und die Auflösung wird auch immer höher. Also 4K-Videos stehen jetzt so vor unserer Tür. Wird da, also muss da nicht irgendwie mal geschaut werden, wie man diesen Traffic, wie man diesen riesen Datentransfer, wie man dem Herr werden kann im Netz? Und könnte da nicht so eine Verteilung auf alle Schultern sinnvoll sein?
Alle haben sich schon in den 90er Jahren Sorgen gemacht über was Video fürs Internet bedeuten wird und dass der Kollaps bevorstehen wird. Das ist also so gesehen kein neues Thema und ich denke, wir werden auch in 10 Jahren immer noch die Angst haben, dass dann 8K das Internet zum Absturz bringen wird. In der Praxis, im Alltag, haben wir Lösungen für diese Anforderungen. Es werden immer dickere und schnellere Internetleitungen quer durch die Welt verlegt. Es werden immer größere und schnellere Rechenzentren aufgebaut. Cloud Computing macht das auch für kleinere Anbieter zum ersten Mal bezahlbar, auch als Anbieter in diesen Markt einsteigen zu können. Es sind also funktionierende Lösungen da.
Jetzt haben wir das Gespräch angefangen mit der Frage oder dem Statement von BitTorrent-Erfinder Bram Cohen, der das Fernsehen gerne töten würde. Zum Abschluss würden Sie aber sagen, dass Videostreaming zumindest irgendwann wirklich eine gleichwertige, auch technische Konkurrenz zum Fernsehen kann. Das heißt, dass man keine Traffic-Probleme mehr hat und dass man wirklich den Unterschied gar nicht mehr so diskutieren wird, wie wir das jetzt in diesem Moment tun?
Also Video im Internet wird immer besser werden, keine Frage. Aber es wird niemals die Zuverlässigkeit und Einfachheit von linearem Fernsehen erreichen können. Ich glaube, das ist auch eine unfaire Erwartung, die da an das Internet gestellt wird. Wenn ich jetzt mal so ein Gleichnis aufstelle, das wäre so, als würde man von Michael Schumacher erwarten, dass er im Straßenverkehr genauso schnell ist wie auf der Rennstrecke. Ich denke, für VOD-Angebote wird das Internet vollkommen ausreichend sein und mehr Nutzer das so gerne annehmen. Also lieber ihre TV-Serie dann gucken, wenn sie es wollen, auch wenn es bedeutet, dass sie vielleicht 2 Minuten warten müssen, damit es vorgeladen wird oder sowas und weniger darauf bestehen, es sofort gucken zu können. Aber das Internet ermöglicht auch andere Inhalte für andere Zielgruppen. Das ist das Spannende. Die Berliner Philharmoniker hätten niemals einen eigenen Klassik-TV-Sender gründen können und noch dazu in 100 verschiedenen Ländern. Aber dank des Internets können sie auf anderem Wege dann zusammengerechnet doch ein Millionenpublikum erreichen.
Ja, zusammenfassend kann man also sagen, mit Video on Demand kommt das Netz klar. Was Live-Inhalte angeht, wird auch in Zukunft das gute alte Fernsehen die Nase vorn haben, sagt Alexander McWilliam von der Digital Concert Hall der Berliner Philharmonie.
Und von, was ist denn heute los in unseren Hälsen?
Ich habe die Kratzstimme und du räusperst dich.
Ja, das ist wegen der Moderatoren-Solidarität. Also, was ich sagen wollte eigentlich war, dass wir jetzt von Classic-Video-Streams zum globalen Soundmixen kommen. Uppercuts heißt eine Reihe des Labels Enchufada. Die machen Musik in der Tradition der UK-Sound-System-Kultur, bei der DJs eben ihre eigenen Mixe pressen, um neues exklusives Material zu haben. Und jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat gibt es einen neuen Mix zum Download, zum Beispiel diesen hier, Zugflut vom Buraka Som Sistema.
Thank you.
Musik vom Buraka Som Sistema. Hier, die Sounds wurden von, mit französisch-guaranischen Zugflöten angereichert. Ein wirklich schweres Wort. Dazu kamen dann noch schwebende Synthesizer und zerrende Bässe. Und die Beats basieren auf der entschleunigten, bassschweren Clubmusik namens Taraxo und kommen aus Ländern wie Angola, den Kapverden oder auch Portugal. Und ähnlich weltumspannend ist auch unser letztes Thema für heute.
Breitband, Netzkultur.
Weltweit deshalb, weil weltweite Virenattacken und Angriffe auf Rechenzentren ja leider eine Regelmäßigkeit im Netz geworden sind. Meistens geht es dabei um Spionage, um Sabotage oder um Datenklau. Und auch in dieser Woche machte eine Meldung von einer Virenattacke die Runde. Diesmal allerdings war alles ganz, ganz anders.
Denn der Kana-Virus richtete eigentlich gar keinen Schaden an, sondern infizierte hunderttausende Maschinen nur aus einem einzigen Grund. Und zwar, der Entwickler wollte herausfinden, wie viele Computer es eigentlich im Internet gibt. Wie diese digitale Volkszählung durchgeführt wurde und was dabei herauskam, hat sich unser Kollege Markus Richter angeschaut.
Wer hinter dem Versuch einer Auszählung des Internets steckt, ist unklar. In der letzten Woche tauchte die Webseite Internetzensus 2012 auf. Hier beschreiben der oder die Autoren, wie das Netz untersucht wurde, und es werden Ergebnisse, Grafiken und die dazu notwendigen Rohdaten zum Download zur Verfügung gestellt. Aber ob das alles wirklich so passiert ist, kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Zumindest sind die Daten aber so glaubwürdig, dass sie in der Technikwelt für einiges Aufsehen gesorgt haben. Aber warum will man überhaupt das Internet vermessen? Matthias Wählisch forscht an der Freien Universität Berlin an der Topologie von Netzwerken.
Einerseits möchte man halt sehen, welche der Adressen, die vergeben wurden, tatsächlich aktiv sind. Und das andere ist natürlich ein allgemeines Verständnis des Internets.
Vor allem der erste Punkt ist gerade sehr interessant, denn im Internet wird der Platz knapp. Das liegt daran, dass jedes Gerät, das mit dem Netz verbunden ist, eine eindeutige Identität braucht, die sogenannte IP-Adresse. Nach dem derzeit noch vorherrschenden Standard IPv4 besteht so eine Adresse aus 4 Nummernblöcken und jeder Block enthält eine Zahl zwischen 0 und 255. Mathematisch gesehen gibt es also knapp 4,3 Milliarden Adressen und die sind bald aufgebraucht. Die Vergabe ist zwar reglementiert, aber dennoch ist nicht so ganz klar, wer welche IP-Adressen eigentlich für was benutzt. Dabei wäre das sehr hilfreich, denn damit könnte man
Adressbereiche identifizieren, die zwar vergeben wurden, aber nicht offensichtlich in Benutzung sind. Man könnte dann also überlegen, die Besitzer dieser IP-Adressbereiche zu kontaktieren und die bitten, wieder zurückzugeben.
Aber so eine Vermessung ist sehr aufwendig und kann Monate dauern, denn dafür werden viele Ressourcen gebraucht. Das erklärt auch, warum der Internetzensus eher zufällig entstand, denn genau diese Ressourcen standen plötzlich zur Verfügung. Eigentlich begann die Geschichte als Hack. Angriffsziel: kleine technische Geräte, die von Besitzern und dem Rest der Welt fast vollständig ignoriert werden. Nur manche Leute, wie zum Beispiel der Informatiker Andreas Galauner, beschäftigen sich mit diesen sogenannten Embedded Devices.
Größtenteils waren das eher so kleine Set-Top-Boxen oder kleine Boxen, in denen der normale Benutzer eigentlich nicht vermutet, dass überhaupt irgendwie was Rechnendes oder Intelligentes drinsteckt.
Satellitenempfänger, WLAN-Router, Drucker, alles alltägliche Geräte, die aber in Wirklichkeit auch kleine Computer sind. Auf denen läuft meist eine Version des Betriebssystems Linux. Sie sind netzwerkfähig und oftmals nur durch ein Standardpasswort geschützt.
Und er hat einfach dieses Standardpasswort da durchprobiert, also irgendwie Admin und leeres Passwort, Root und leeres Passwort, Admin und Test oder irgendwie sowas. Und irgendwann war er in so einem System drin.
Password confirmed.
Und dann hat er sich überlegt, was kann man denn damit so machen? Naja, dann kam ihm halt die Idee, mal einmal das gesamte Internet zu scannen.
Das ganze Internet scannen braucht natürlich mehr als nur ein paar Geräte. Also wurde die Schadsoftware anfangs per Hand, später wahrscheinlich automatisch weiterverbreitet, so lange bis über 400.000 Geräte mit dem Kana-Virus infiziert waren. Alleine für die Kontrolle dieses riesigen Netzwerkes wurden 9.000 Maschinen abgestellt. Für Galauner eine beeindruckende Leistung.
Technisch gesehen ist das wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also ich kann mir vorstellen, dass die Verwaltung dieses ganzen Systems ein abendfüllender Job war. Ja.
Am Ende dieses Jobs stehen ein paar eindrucksvolle Zahlen und Visualisierungen und mehrere Terabyte Rohdaten. Erstaunlichstes Ergebnis: Es wurden nur rund 1,3 Milliarden aktive IP-Adressen gefunden, aber war nicht eigentlich die Rede davon, dass alle 4,3 Milliarden schon vergeben sind?
Einerseits gibt es tatsächlich Adressen, wo ein Provider beispielsweise gesagt hat, wir benötigen Adressen, diese Adressen bekommen hat, aber gar nicht einsetzt. Das andere ist, dass wir nicht alle aktiven Adressen tatsächlich messen können, beispielsweise weil diese Adressen hinter einer Firewall liegen.
Insgesamt hält Matthias Wählisch, Netzwerkforscher der FU Berlin, die Daten dennoch für glaubwürdig und zollt den Machern Respekt.
Die Idee an sich ist cool, das ist unbestritten und man ärgert sich vielleicht auch ein bisschen, dass man nicht selber auf die Idee gekommen ist.
Der Ärger ist aber eher klein, denn die erzielten Daten sind ja für jedermann verfügbar. Laut Wählisch könnte man sie zum Beispiel analysieren, um unbenutzte Adressbereiche ausfindig zu machen und freizugeben. Aber diese Daten sind auch etwas ganz Besonderes. Der Internetzensus 2012 ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, überhaupt eine quasi vollständige Zählung im Netz durchzuführen. Derzeit wird nämlich die Adressierung von IPv4 auf das neue Format IPv6 umgestellt. Und dann sind theoretisch über 340 Sextillionen Adressen möglich. Das ist eine 39-stellige Zahl und bevor man da alle Geräte auch mit Hilfe eines Netzwerks gehackter Maschinen ausgezählt hätte, würde wohl das ein oder andere Menschenleben vergehen.
Also noch viel Zeit zum Weiterforschen. Markus Richter. Für Sicherheits- und Netzwerkforscher ist das alles ein sehr interessantes Projekt. Falls auch Sie sich weiter damit beschäftigen wollen, empfehlen wir Ihnen die IP-Adresse 62.75.210.18, auch bekannt als breitband.deradio.de. Dort, genau dort, finden Sie nämlich Links zu weiterführenden Artikeln und Visualisierungen der eben erwähnten digitalen Volkszählung des Internetzensus 2012.
Und damit können Sie sich beschäftigen, wenn diese Sendung in wenigen Minuten zu Ende gegangen ist. Wenn Sie weiter Deutschlandradio Kultur hören, dann folgen die Nachrichten und dann die Deutschlandrundfahrt. Das gibt es heute, das Deutschlandspiel mit Olaf Kosert und einem Außenreporter. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer, dort zu mitmachen. Die können Sie jetzt schon mal notieren.
Ja, und zum Abschied spielen wir Musik und beenden die Sendung ebenso, wie wir sie begonnen haben. Und zwar mit Lynette Williams. Studiert hat sie Gesang beim Berklee College Music in Boston und kann sicherlich besser singen, als ich im Moment klinge. Mein Name ist Christian Grasso und ich sage schon mal Tschüss und bis bald.
Christine Watti sagt auch Tschüss, schönes Wochenende, schöne Ostern.
Tschüss.
Took a bottle of pills last night. I was trying to feel alive, but the doctor says I wanted to die. Okay, I admit it. Maybe I'm not committed to this painful life.